Heute zu Gast Michael Bruckberger, CEO von MIM 365.
Tiefe Integration, Kennzahlen, Daten, damit arbeiten, Performanceverbesserung, Effizienzverbesserung. Das ist ja eigentlich das, was nachher wirklich den Value im IoT bringt, das ist zumindest meine Überzeugung.
Genau, und der Weg dorthin muss immer sein, keep it simple as possible. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Keiner will sich mit großen IT-Projekten herumschlagen oder sowas. Ja. Das muss wirklich ganz einfach sein, das aufzusetzen. Ja. Und der Nutzen muss natürlich nachvollziehbar sein. Und dann werden solche Projekte auch global ausgerollt. Ja. Ja.
Herzlich willkommen zum IoKey Bartalks Podcast.
Hallo zusammen, heute mit einem Gast aus Wien. Michael Bruckberger spricht mit meinem Kollegen Rainer Schniedergers. Der Michael Bruckberger ist CEO von MIM 365 und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Produktionsdaten und hat eine SaaS-Lösung entwickelt, ein Manufacturing Benchmark Cockpit, womit man Produktionskennzahlen und die dementsprechenden Fragen beantworten kann, wie zum Beispiel meine Produktionsziele zu erreichen sind und wie die Effektivitäten zu steigern sind. Ist ein super spannender Talk geworden. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich und lege den Schalter um. Viel Spaß!
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von IoKey Bartalks. Wir haben heute zu Gast Michael Bruckberger von der Firma MIM 365. Heute aus dem Ausland, deutschsprachiges Ausland, Österreich. Michael, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen und schön, ja, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Rainer, für die Einladung und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Ja.
Schönen Talk, ja. Und genau. Schauen wir, was die Stunde bringt.
Super. Ja, ich starte eigentlich immer mit der Frage, wer bist du, wie bist du zu dem geworden, was du jetzt darstellst? Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte und bist ja auch schon wirklich lange unterwegs im IoT-Bereich. Und ja, also nimm dir ruhig Zeit, das mal so den Werdegang so ein bisschen zu beschreiben, wo du herkommst, was du gemacht hast. Finde ich ganz interessant.
Ja. Also mein Thema jetzt ist Industrie 4.0. Ja. Und begonnen hat es eigentlich lange bevor Industrie 4.0 so ein Mainstream-Thema geworden ist. Das heißt, vor 20 Jahren sozusagen habe ich mich schon beschäftigt mit dem Thema, ja, was ist IoT, was sind Maschinendaten und in unserem Fall, warum hat das Management von Produktionsbetrieben keinen Zugriff auf diese Maschinendaten? Mhm. Also ganz am Anfang haben wir mal gelernt, was ist eine Maschine, wie wird eine Maschine gesteuert, welche Daten produziert eine Maschine. Und im Laufe der Zeit spricht man auch nicht mit dem Kunden, mehr oder weniger. Und es war immer die Forderung, vor allem das Management, warum sehe ich meine Daten aus der Maschine nicht? Ich hätte sie echt gerne auf meinem PC, um ein bisschen zu monitoren, was machen meine Leute, welche Probleme gibt es in der Produktion. Und da haben wir nachgedacht, wie kann eine Lösung ausschauen. Und es war vor 20 Jahren schon noch ein bisschen hardcore, wenn ich die ganze Kommunikation zu Maschinen über Ethernet, das war einfach nicht vorgesehen und nur aufwendig möglich. Na gut, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Es war viel Programmieraufwand, es war immer wieder vieles Neuschreiben, vieles Verbessern. Und irgendwann kommt man aber drauf, jeder Kunde oder die meisten wollen eh das Gleiche wissen. Die wollen wissen, erreiche ich meine Produktivitätsziele aus der Produktion, ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Und die Kunden wollen in der Regel diese Information möglichst einfach zur Verfügung haben. Na gut, das war eine Lernphase, die haben wir hinter uns gebracht, mit viel Programmieren und Gesprächen mit unseren Kunden. Und dann haben wir überlegt, naja, wie können wir das ein bisschen mehr standardisieren? Ja? Ist es eigentlich möglich, so wie es in der Office-Welt üblich war, eine Lizenz daraus zu machen? Ja? Wie können wir das schaffen, um es für alle einfacher zu machen? Also nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Gut, haben wir uns einmal hingesetzt, haben das Team erweitert, haben auch den einen oder anderen Investor gefunden, der in unser Projekt investiert hat. Und wir haben dann eben eine, eine Software entwickelt mit dem Hintergrund, standardisiert, so einfach wie möglich für den Kunden, mit dem Ergebnis, Produktivitätskennzahlen von Maschinen mit dem Ziel eben, erreichen wir eine Ziele oder nicht, zu entwickeln. Das war so 2007, 2008, haben da auch viele Kunden gewonnen in der Dachregion, aus den unterschiedlichen Bereichen, also Lebensmittel, Kunststoffindustrie, Metallindustrie. Waren da echt gut unterwegs, haben auch den einen oder anderen Hersteller, Maschinenhersteller als Kunden gewonnen. Dann gab es bekannterweise die Finanzkrise und damit einen ziemlichen Investitionsstopp bei unseren Kunden, was uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen hat. Haben dann so ein, zwei Jahre da durchstehen müssen, war nicht ganz so einfach wie für viele andere. Aber das hatte ich dann wieder verbessert, die Situation. Und die Kunden haben gelernt, mit der Information können wir auch unser Tagesgeschäft, unsere Produktion auch besser steuern.
Ja.
Gut, ja, da gab es ein bisschen ein Auf und Ab, auch nach der Krise noch. Und wir haben nachgedacht, wie können wir am besten weitermachen. Und da haben wir festgestellt, für uns, für die Skalierung, für genug Umsatz zu machen, ist eigentlich der beste Weg, wenn wir Kunden hätten, die viele Produktionsstandorte haben.
Hm.
Also ein bisschen weg von dem Einzelunternehmen, von dem Lokalunternehmen, sondern hin zu Betrieben, die eben auf der ganzen Welt ihre Produktionen haben. Es hat auch den Vorteil gehabt, haben wir dann gesehen, dass Kunden oder Produktionsstätten, vor allem in Asien, hier eher einfache Lösungen suchen, um sie selber und sehr, in unserer Sicht, unkompliziert zu installieren.
Ja.
Und so haben wir dann eigentlich echt namhafte Kunden gewonnen aus der Lebensmittelindustrie, aus der Automobilzulieferindustrie.
Darfst du da Namen nennen?
Ich darf leider keinen nennen, weil es ist vieles unter Geheimhaltung. Ist halt so, ja. Hm. Vielleicht ein kleiner Hinweis, ein wichtiger Kunde von uns hat eine rote Farbe in der Marke. Ja. Und es ist Witzige vielleicht auch, das habe ich auch nicht gewusst, das haben wir damals auch gelernt, das bekannteste Wort auf der Welt.
Ach, tatsächlich?
Hat dieser Kunde, ja,
mit ja?
seinem Namen. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ja.
Vielleicht auch die bekannteste Marke?
Ja, nicht nur die Marke, auch das bekannteste Wort. Ja.
Also
nicht, echt spannend, ja.
Okay, weil es universal auf der ganzen Welt einfach gleich heißt.
Gleich heißt, ja. Also viele sagen ja Dad oder Vater, ist nicht das Gleiche, ja. Also es ist nicht das Wort, um das vergeht, ja.
Okay.
Gut, da haben wir in Asien viel ausgerollt, haben dann in anderen Branchen auch einige größere Kunden gewonnen, die jetzt unsere Lösung einsetzen, wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, deswegen auch unser Name, MEM, Manufacturing Intelligence Management, also wir liefern Informationen und Daten für das Management und das 365 Tage im Jahr.
Ja,
das war so ein bisschen die Geschichte, wo stehen wir jetzt? Jetzt vermieten wir unsere Lizenz, das auch für Kunden spannend ist. Dadurch haben sie keine Investitionskosten in eine Software, sondern sie zahlen eben in Perioden.
Und monatlich ist das dann?
Ne? Bitte?
Monatlich ist das? Oder
je nachdem. Ja. Es ist, alle Kunden wollen nicht monatlich zahlen, die brauchen größere Perioden. Ja. Aber
haben wir auch gemerkt. Ja.
Das ist die Idee dahinter.
Mhm.
Und ja, seitdem das eben ziemlich gut läuft und wir immer wieder auch relativ einfach neue Kunden gewinnen können, haben wir nochmal nachgedacht, ja, was können wir mit diesen Daten, die wir haben, wer könnte die nicht noch nutzen? Dieses spezielle IoT-Know-how, wer könnte davon noch Nutzen haben? Und dann sind wir draufgekommen, dass eigentlich Industriefremde, so wie Versicherungen, Banken, Finanzierer, diese Daten überhaupt nicht haben, aber sehr wohl bräuchten, um auch ihre eigenen Geschäftsmodelle zu verbessern oder auch vielleicht ganz neu zu machen oder auch ihr eigenes Risiko in der Finanzierung ja, zu minimieren. Und das Tolle da ist, ich habe dieses Projekt jetzt mit meinem Sohn vor 2 Jahren gestartet, links vor. Wir haben uns wirklich darauf ausgerichtet, Finanzierern, Leasingunternehmen, Banken zu ermöglichen, Maschinen, die sie finanzieren, Daten zu übermitteln, damit sie aufgrund von einer Auslastung in erster Linie ihre Rückzahlungsraten berechnen können. Mhm. Das ist deswegen spannend für die Kunden, die die Maschinen anschaffen, dass sie ihren Cashflow ein bisschen abfedern können, je nach eigener Auslastung. Ja. Und auch bei gewissen Betrieben ein Bilanzthema hineinspielt, wo sie Maschinen nicht mehr auf der Bilanz haben müssen. Und das ist ein richtiges Start-up geworden. Ja. Und es geht eben so weit, dass wir jetzt in der Lage sind, mit Business Angel und so weiter einen eigenen Maschinenfonds ins Leben zu rufen oder zu organisieren, der dann wirklich die Maschinen ankaufen wird. Ja.
Also muss man vielleicht nochmal kurz trennen, was viel Information jetzt war. Also wir haben einmal MIM 365, das ist so dein Kernprodukt, mit dem du seit 20 Jahren am Markt bist. Und dann hat man einmal noch LYNX, ne? Vor. Also viel.
Genau, ja, links vor, ja.
Wo jetzt dein Sohn quasi auch mit dir zusammen eingestiegen ist. Und das macht ihr wirklich jetzt als Startup, holt auch Venture-Kapital, glaube ich, mit rein, ne?
Oder genau, ja, wir haben wirklich einen Millionenbeträge da einsammeln können. Ja. Im letzten Monat ist das alles cool, passiert. Ja, recht spannend. Ja, das ist wirklich toll, ja. Und auch genug Smart Money. Mhm. Wir haben 4 Business Angels, die sehr viel Experience in der Finanzindustrie haben und hier einbringen. Und das Big Picture ist eben hier einen Maschinenfonds als dritte Finanzierungsmöglichkeit von Neumaschinen nach Banken und Leasing-Companies zu etablieren. Und das Potenzial ist wirklich enorm. Es werden ungefähr 2.000 Milliarden Dollar pro Jahr in neue Maschinenfinanzierung aufgewendet.
2.000 Milliarden.
2.000 Milliarden, ja. Das ist wirklich viel Geld. Ja. Und wir versuchen hier mit einer dritten Finanzierungskraft hier Märkte auch zu besetzen. Ja.
Das heißt, ihr kauft die Maschinen wirklich in eurem Fonds sozusagen und bietet dann monatlich diese Maschine dem Hersteller an.
Genau, ja. Also der Endkunde, der die Maschine dann braucht, der zahlt die Rate zurück in Abhängigkeit von seiner Auslastung. Wir haben die Maschine vom Hersteller, von OEM, angeschafft. Und das ist das Geschäftsmodell.
Ja, ja, sehr cool.
Und das Spannende ist, die Daten, IoT-Daten an einer Seite, wenn es da verknüpft, ja, was in meiner Vergangenheit noch nicht der Fall war, mit Daten von außerhalb der Industrie. Mhm. Das können sein Konjunkturdaten, Wetterdaten, spezielle Branchendaten, um hier wirklich einen intelligenten Algorithmus zu schaffen, um eben die Fondsperformance, das Fondsrisiko immer wieder zu verbessern, anzupassen und die Gegebenheiten. Ja.
Das heißt, ihr lernt langfristig quasi Branchen-Know-how, wie performen Maschinen, wie können sie besser vielleicht auch ausgelastet werden, wie kriegt man einfach eine höhere Effizienz und setzt dieses Know-how dann wiederum ein, um den Fonds quasi wertstabiler zu machen. Und
genau, ja, es werden dann solche Fragen beantwortet werden. Macht es Sinn, jetzt in die Pharmaindustrie zu investieren für uns? Ja? Was bedeutet das? Ja? Ja. Die Performance besser, das Risiko besser? Ja? Wollen wir das machen? Oder wie auch immer, ja, solche Fragen werden dann beantwortet werden können. Und es ist schon ein Market-USB, den wir uns da aufgebaut haben und immer mehr aufbauen, weil natürlich traditionelle Finanzierer dieses IoT-Know-how in Kombination mit anderen Datenquellen normalerweise nicht haben.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich habe jetzt den Eindruck, also beide Business Cases sprechen eher so das Management an. Wir kommen ja eher aus der OT und ich habe sehr viel mit Use Cases immer zu tun, wo wirklich dann ein Sensor, eine Applikation und dann beispielsweise unser IoT dann irgendein Problem löst, was ja total toll ist. Aber ich sage immer, okay, das ist nicht unbedingt IoT oder das ist eigentlich nicht das Potenzial, was nachher hinter IoT steckt, sondern ich habe wirklich Business Insights, ich kann Daten aufbereiten und damit arbeiten später und kriege Analytics in der, ja, auf der Management-Ebene, die mir dann eigentlich eine höhere Effizienz bringt oder beispielsweise andere Business-Modelle, so wie du das auch sagst, einfach Leihmodelle. Ne?
Genau, ja. Also die Voraussetzungen sind immer zeitnahe Daten, richtige Daten natürlich, man muss sie entsprechend interpretieren und für den Business Case so aufbereiten, dass der End-User sozusagen den größtmöglichen Nutzen hat. Das ist bei MEM eben eine OE-Kennzahl mit den verschiedenen Faktoren und Möglichkeiten, einen Betrieb, eine Produktion dann zu steuern. Und bei Links4 ist es eben einfach eine intelligentere Art der Finanzierung, Abrechnung von Neumaschinen.
Ja. OEE muss man vielleicht nochmal erklären. Also ich weiß, einige werden es bestimmt kennen, die hier zugucken oder zuhören. Aber kannst du es nochmal runterbrechen? Was ist diese Kennzahl eigentlich? Wofür ist sie notwendig oder wo hilft es dann auch wirklich? Warum ist das eher quasi eine Management-Kennzahl als dann vielleicht auch quasi auf Technikebene?
Es ist OEE, ist eben so ein Industriestandard, wie man Effizienz von Maschinen betrachten kann. Das heißt, sich zusammen aus drei Faktoren, aus der Qualität, aus der Verfügbarkeit und aus der Performance. Ja. Es ist, man kann es vielleicht so erklären, die Performance-Kennzahl ist eigentlich aus meiner Erfahrung nach der größte Einfluss auf die Effizienz einer Linie. Heißt, produziere ich mit der Geschwindigkeit, die geplant ist.
Ja. Das heißt, ich habe 100% am Anfang und dann habe ich Faktoren wie Ausschuss, Stillstände, weil irgendwas kaputt ist oder halt auch wirklich die Performance, wie du sagst, dass ich nicht auf die Taktzahl komme, die ich geplant habe, wenn eigentlich, was weiß ich, alle 10 Sekunden ein Bauteil rausfallen soll aus meiner Maschine und ich das nur alle 12 Sekunden schaffe, warum auch immer. Dann habe ich quasi nicht die richtige Performance und dann habe ich nachher eine Kennzahl, die sich multipliziert und nachher einen prozentualen Wert von meiner Anlagenkapazität oder von der Qualität, was nachher tatsächlich rauskommt, erreicht.
Genau, es geht immer darum, die verfügbare Zeit ist immer die Basis für die Kennzahl sozusagen. Ja. Habe ich jetzt einen 8-Stunden-Tag, also einen Einschichtbetrieb, dann ist 8 Stunden die Basis für meine Betrachtung der Kennzahl. So, Performance, dort wird meistens oder oftmals nicht erkannt, diese Verluste. Warum? Weil es in einer händischen Sichtweise, also wenn Daten nicht automatisch erfasst werden, diese Geschwindigkeitsverluste sehr oft untergehen. Ja. Warum? Weil die Maschine oder die Linie kann vielleicht eine Stunde ohne Störung durchproduzieren. Schaut natürlich für den Verantwortlichen toll aus, da gibt es keine Störungen. Ja. Ja. Es wird einfach dahin produziert. Ja. Die Wahrheit ist, dass vielleicht oder oftmals diese Maschine gar nicht ihre eigentliche Produktionsgeschwindigkeit fährt, weil der Operator, der Verantwortliche, die Maschine falsch oder auch, wollte es so machen, in der falschen Geschwindigkeit eingestellt hat. Ja. Mhm. Falsch, was wir so erlebt haben, wenn es zum Schichtende hingeht und der Operator müsste noch einmal die Maschine umbauen, umrüsten, ja, bevor er das tut, erspart er sie einfach, fährt er etwas langsamer. Hat zwar nach außen keine Störung, aber war trotzdem ein Verlust in Wahrheit. Ja. Mhm. Und das haben wir sehr oft erlebt, ja, dass um sich zu sagen, vielleicht ein bisschen Aufwand ersparen im Umbauen, die Linie auch langsamer gefahren wird. Ja. Das wird nicht bei einer automatischen Erfassung sofort erkannt.
Und das stimmt eigentlich, wenn ich dann nur die Qualität der Produkte ansehe, die ändert sich nicht. Es ändert sich vielleicht die Stückzahl, aber das muss ich erstmal mitbekommen als Linienverantwortlich. Und ich weiß nicht genau, wann die sich geändert hat in dem Prozess. Genau, und so kriege ich es direkt mit, genau, weil ihr das einfach komplett überwacht. Oder was heißt überwacht, aber einfach monitort. Und wenn dann.
Genau, also wir zählen ganz genau mit. In einer Stunde hast du, weiß ich nicht, 10.000 Stück gemacht, hättest aber 20.000 machen müssen und keine Störung. Ja. Aber trotzdem hast du nur 50% Effizienz gehabt. Ja. Also Das wird nun in einer automatischen Erfassung sehr oft sichtbar.
Ja.
Das ist die Performance-Kennzahl. Zweite Kennzahl ist die Verfügbarkeit. Also geplante und ungeplante Stillstände, die zum Beispiel in 8 Stunden eine Produktion nicht ermöglichen. Das können jetzt da eben Störungen sein, technische Störungen. Kommt auch vor natürlich, ja. Vielleicht gar nicht so oft, wie man glaubt. Ja. Sehr oft sind es aber auch organisatorische Störungen. Das heißt, das Material, das notwendig ist, um ein Produkt zu produzieren, war einfach nicht an der Linie. Ja. Da hat irgendwer vergessen, das rechtzeitig zu bestellen. Auch natürlich ein Verlust. Und es gibt natürlich auch geplante Stillstände, so wie Serüst- und Reinigungsvorgänge, die man einfach machen muss, die vielleicht aber auch nicht, die man vielleicht auch besser durchführen könnte, als manche vielleicht das tun. Ja. Also Stillstände beeinflussen nicht auch die Effizienz einer Linie. Und der dritte Faktor ist dann die Qualität, also Teile, die zwar produziert werden, aber nicht verkauft werden können, ja. Fallen ich auch in die OE-Kennzahl hinein.
Okay.
Und ganz kurz, damit man ein Gefühl hat, ja, die Performance-Kennzahl, eine gute Performance-Kennzahl sollte so haben, 97-98%, also die Geschwindigkeit, mit der man fährt, sollte so 97-98% sein. Die Qualität auch in der Größenordnung, so 95-97%, das sollte man schon als erreichen. Und die Verfügbarkeit hängt ganz stark ab von der Branche, wo man ist. Mhm. Es gibt nämlich Maschinen, die sehr kompakt sind, ja, wo keine große Förderstrecke, keine Linienproduktion dahinter ist, sondern eine Einzelmaschine, die macht genau das, was sie soll. Dort reden wir auch so von 90-95%. Und bei Linien, die einen größeren Prozess haben, zum Beispiel Abfülllinien, wo vielleicht 7-8 Maschinen beteiligt sind, ist eine gute Kennzahl vielleicht so 85%.
Ja.
Und dann die Multiplikation aus Qualität, aus Performance und Verfügbarkeit ist dann die OE-Kennzahl. Ja.
Und da bin ich so typischerweise, wenn ich über 80% bin ich schon ganz gut unterwegs.
Das hängt ein bisschen ab von der Branche natürlich. Ja. Ja. Dort, wo es vielleicht vom Prozess eher einfacher ist, also so Stanzmaschinen, Metallbearbeitung, Kunststoffmaschinen, sollte schon das Ziel sein, so an die 90% haben, also 88, 90. Ja. In der Abfüllindustrie sind oft 75% auch ganz hervorragende Werte. Ja.
Okay, das heißt, ich habe quasi für meine Maschine diese Kennzahl und ich kann es dann sogar auch hochbrechen auf nicht nur meine Maschine, sondern dann die übergeordnete Struktur, wo ich dann wirklich meine ganze Fabrik sozusagen betrachte, wie die gerade performt.
Oder? Ja, ganz genau. Ja. Also das ist das Spannende bei uns. Ja. Ja. Dadurch, dass wir diese standardübergreifende Lösung haben, kann je nach Berechtigung, kann es da gefiltert werden. Ich möchte mal meine gesamte Enterprise anschauen. Ja. Mit einer Kennzahl, ja, wie Layout, läuft. Ja. Genau, ja. Und das kann ich dann runterbrechen auf einzelne Produktionsstandorte, auf einzelne Maschinengruppen, einzelne Maschine. Und wir haben uns vorher ganz kurz diese Sache angeschaut, da sieht man wirklich dann vielleicht 300 Maschinen untereinander in einem Dashboard, ja, live.
Und das, ja, das Coole ist, man sieht das dann wirklich live, also man hat alle Maschinen oder dann auch die Ebene drüber, alle Standorte. Man sieht dann, man kann Zahlen hinterlegen, man sieht grün oder rot, das heißt performt gut oder schlecht oder gelb, ist glaube ich auch noch möglich.
Genau, ja.
Und man sieht halt auf einen Blick, okay, was ist im Soll und wo in der ganzen Welt sogar, also Dashboard über die ganze Welt, wo läuft es vielleicht gerade nicht so gut und warum. Dann kann ich auch Gründe einrichten und kriege Alarme und
genau.
Ihr habt eine ganze Cloud sozusagen über 10, 20 Jahre entwickelt. Die
genau, es ist nicht nur eine Cloud-Applikation, das kann ich auch beim Kunden on-premise stehen, ja, je nachdem, wie das gewünscht ist. Ja.
Ja.
Und das kann man vielleicht den Kreis schließen zum IoKey.
Ja.
IoKey ist deswegen für uns so spannend, weil es ermöglicht, sehr, sehr einfach an IoT-Punkten zu kommen. Ja. Das, was wir brauchen, ist in der Regel der Maschinentakt, der uns die Geschwindigkeit gibt, mit denen wir auch erkennen, bist du in Produktion oder nicht, also die Verfügbarkeit und ein zweiter Takt vielleicht, der noch den Ausschuss abbildet. Also mit zwei Zuständen, die man benötigt, können wir solche OE-Dashboards umsetzen. Und der IoKey ermöglicht hier wirklich mit einem minimalen Aufwand diese Datenpunkte zu erfassen. Über die integrierte SIM-Karte geht dann dieser Datenpunkt zu dem Produktivitäts-Dashboard. Und man kann wirklich, ich denke wirklich, ja, oder es ist auch so, ja, dass in zwei, drei Minuten, ja, nachdem man den Sensor ausgepackt hat, montiert hat, mit Spannung angeschlossen hat, seine Datenpunkte und seine Kennzahl danach auch im Dashboard hat, mit ein paar Stammdaten noch.
Ja, ja, perfekt. Also ihr braucht ist wirklich, perfekt, ja. Ja, man stellt sich, oder ich habe mir das zumindest auch am Anfang immer so vorgestellt, man braucht eigentlich total viele Daten aus der Maschine und alle Sensoren angeschlossen, aber für diese Kennzahlen ist es eigentlich gar nicht immer so notwendig, sondern du sagst ja auch, also ihr braucht eigentlich nur zwei Eingänge, zwei Zustände und könnt damit die Maschine eigentlich überwachen und zumindest diese wirklich wichtige Management-Kennzahl, die ja eigentlich auch ein Standard ist so weltweit, erzeugen. Und dann ist ja natürlich für so ein Retrofit so eine Anlage perfekt, ja. Perfekt dafür. Ne?
Genau. Genau, je nachdem, wie der Kunde das haben möchte. Ja. Im einfachsten Fall ist es genau so, wo dann der Maschinenmitarbeiter natürlich seine Stillstände hier in einer Maske eingeben muss, qualifizieren muss, ja, um auch die Qualität der Auswertung zu haben. Aber ja, im einfachen Fall oder sehr viele Kunden arbeiten von uns genau so. Warum auch? Weil eben der Mitarbeiter nicht genau weiß, was war das Problem. Ja? Der weiß, es ist eine Flasche umgefallen und kennt die Ursache. Ja? Also ein Sensor oder eine automatische Datenerfassung aus einer Maschine SPS vielleicht gar nicht könnte. Ja? Die wird vielleicht melden, Stau, aber die eigentliche Ursache ist eigentlich eine verklemmte Flasche, weil das Transportband nicht gut eingerichtet war. Ja, genau. Also eine händische Qualifizierung ist nach unserer Erfahrung wirklich sehr oft liefert sehr oft bessere Qualitätsergebnisse in der Datenaufbereitung als eine automatische Anbindung, die natürlich auch möglich wäre.
Ja. Also der Operator kann quasi händisch noch hinzufügen, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist oder wie
genau, man es vorstellt. Genau, ja. Also wenn wir diesen Takt nicht bekommen, diese Zeitspanne wird ihm angezeigt und der Operator kann aus vorgefertigten Meldungen die entsprechende aussuchen und diese Zeit dann als mit einem Grund hinterlegen.
Ja, ja, cool. Also ihr macht eigentlich auf einer Ebene über dem, was der IoKey liefert, also liefert halt sehr schnell Sensordaten, aber ihr macht darüber dann quasi im Self-Service ein Portal, wo der Kunde und Großkunden sich dann selber die Dashboards auch einrichten können und die OEE-Kennzahlen ohne Programmieraufwand generieren kann. Das ist ja eigentlich so euer USP, ne?
Genau, also das Ziel ist, dass der Kunde immer selber auch hier weitermachen kann, ohne großartiges Ingenieurgewissen, ja. Weil dann macht er es auch. Ja. Ja. Dann kann er sozusagen im Betrieb jemanden bestimmen, der da eine Leidenschaft hat, ja, der wirklich gern zum nächsten Werk geht, ja, und hier eine große Lösung da im Endeffekt macht. Ja. Okay. Das ist die Idee dahinter. Ja. Und mit dem IoKey haben wir so nicht nur digitale Punkte, die wir einsammeln können, sondern auch Messwerte natürlich oder auch Vibrationszustände, um einfach auch mehr in dieser Predictive Analyse zu machen, um zu erkennen, wann wird vielleicht ein Motor ein Problem haben, weil die Schwingung ein anderer ist. Ja? Oder Messwerte, die vielleicht auch die Produktivität beeinflussen, wenn man an Temperaturen oder andere Verbräuche denkt. Ja? Alles jetzt da wirklich mit Plug-and-Use möglich und wirklich ein Enabler für viele, viele Kunden.
Ja, genau. Also ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, dann Prozesswerte wie Temperatur, Druck, Füllstände, Strömung, Vibration dann zusätzlich zu euren OEE-Kennzahlen noch dann anzureichern und wirklich zu sagen, okay, wenn der Produktivitätszyklus einfach sich verringert, dann habe ich vielleicht noch meine Temperatur, die dann irgendwie steigt und kann das korrelieren beispielsweise.
Irgendwas genau, ja. Und alles nachrüstbar. Ja. Also der Kunde kann natürlich immer ganz flach beginnen, ja, seine wichtigsten Kennzahlen. Ja. Und er kann mit der Plug-and-Use-Technologie von IO-Link und IO-Key dann eben ganz einfach weitere Sensorinformationen dazu hängen sozusagen, ja, ja. Und hat sie dann in den verschiedenen Reports auch natürlich wieder weltweit zur Verfügung. Ja. Genau. Ist echt spannend. Ja,
cool, super. Wir freuen uns auch echt, dass ihr jetzt im Ökosystem dabei seid. Also ja. das sind ja genau die Leistungen, die jetzt auch die Autosend gar nicht so unbedingt erbringen kann, weil da steckt da so viel Erfahrung drin. Ich habe mich damit auch schon mal auseinandergesetzt, habe ich eben schon mal erzählt, aber es ist einfach, dass man ja auch Schnittstellen in die übergelagerten Systeme braucht. Du brauchst ja eigentlich ERP-Daten
teilweise. Am Ende des Tages ist das auch der Fall. Ja.
Genau, und ihr seid da schon sehr erfahren und integriert und habt viele Schnittstellen auch nach oben noch, ne, wo ihr Daten einfach anzapft.
Genau, ja, es geht noch in die Integration nach ERP-Systemen fallweise. Die Idee ist natürlich, papierlos einen Produktionsprozess zu begleiten, ja, vom Auftragsbeginn bis zum Auftragsende.
Ja. Das heißt, eure Zielgruppe ist auch eher etwas größerer Mittelstand oder
weltweit tätig? Genau, das ist unser Lieblingskunde, der nicht viele Standorte hat, der viele ähnliche Produkte produziert, umso einfacher man sich vergleichen. Ja. Mhm. Das ist nämlich unser Idealkunde. Ja. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja.
Okay, super.
In der diskreten Fertigung.
Ja, ist perfekt. Kann man das so verallgemeinern? Was bringt so 1% mehr OEE? Weil das ist ja eigentlich reiner Gewinn dann, ne? Oder? Genau, wenn ich das schaffe?
In dieser Zeiteinheit wird einfach mehr produziert und kann nicht mehr verkauft werden.
Ja. Gibt es da so Beispiel oder kannst du mal sagen, irgendwie aus dem Nähkästchen?
Es gibt schon Unternehmen, die nachweislich hier pro Standort 3-4 Millionen Euro eingespart haben. Ja.
Wahnsinn.
Weil sie einfach ihre Schwachstellen erkannt haben. Ja.
Ja.
Also das ist schon...
Und mit dem Invest, der im fünfstelligen Bereich vielleicht liegt oder sowas?
Das ist wirklich überschaubar. Ja. Durch diese monatliche Abrechnung ist das wirklich ein überschaubarer Betrag. Und das Spannende ist nicht nur einmalig, diese 3 Millionen, sondern nachhaltig. Also jedes Jahr kann er sich das dann wieder ersparen, von Anfang an gerechnet. Ja.
Ja, wahrscheinlich eher sogar steigend als fallend. Ja. Weil man immer mehr lernt und vielleicht noch neue Kennzahlen schafft.
Hier gibt irgendwann ein Level, wo die letzten wird es nicht mehr vielleicht so einfach sein und auch nicht mehr auszahlen vielleicht. Ja. Aber um ein vernünftiges Level zu halten, dazu braucht es eine automatische Kennzahlerfassung.
Ja. Okay, ja super. Super spannend.
Sehr spannend.
Ja. Okay. Lizenzgeschäft. Also du hast schon gesagt, ihr seid vor 20 Jahren gestartet. Hattet ihr da auch schon Lizenzgeschäft? Nein, sich Kunden mittlerweile einfacher damit?
Gott sei Dank gelernt, ja. Früher war es wirklich ein Projektgeschäft. Ja. Also der Kunde musste dieses Investitionsbudget aufstellen, sonst hat er das Projekt einfach nicht gemacht. Ja. Und es sind wirklich einige Projekte nichts geworden. Heutzutage, Software as a Service ist gelernt, hat sich auch in der Industrie durchgesetzt und macht das Leben für uns und auch für unsere Kunden einfacher, Projekte umzusetzen. Ja. Also wirklich ein Win-Win. Ja.
Cool. Vielleicht nochmal ein bisschen da raus. Du hattest gesagt, also du hast schon einige Firmen, glaube ich, gegründet, jetzt auch die MIM 365 und dann Lynx 4 mit deinem Sohn zusammen. Und vorher gab es, glaube ich, auch noch so einige Firmen. Genau. Du warst, glaube ich, im Silicon Valley unterwegs, in Japan.
Ja, genau. Also,
was hast du da so gemacht?
Naja, Japan war wirklich spannende Zeit. Ja. Dort haben wir einen unserer größeren Kunden, die wir jetzt schon einige Jahre begleiten. Ja. Es war natürlich am Anfang auch spannend für mich, hier dort vor Ort zu sein. Ja. Ja. Und eigentlich auch die Mentalität ein bisschen kennenzulernen.
Wann war das?
Das hat begonnen so 2013. Ja.
Okay.
Und es läuft jetzt noch immer. Ja. Um auch ein bisschen zu sehen, den Unterschied, wie das Management oder auch die Mitarbeiter an der Linie solche Lösungen annehmen. Ja. Den Unterschied zwischen Europa und Asien eben. Ja. Und in Asien ist es wirklich so, dort wird das gemacht, was das Management vorgibt. Ja. Also wenn hier eine Lösung eingeführt wird, da wird nicht die Frage gestellt, werden wir das selber überwacht? Ja. Warum machen wir das? Ja. Es wird einfach gemacht. Ja. Und das hat schon den Effekt, dass solche solche Kennzahllösungen dann auch rascher umgesetzt wird, ja, und auch und einfach auch akzeptierter sind, weil sie einfach da sind. Ja. Ja. Und hier in Europa haben wir schon ab und zu die Erfahrung gemacht, ja, dass man die Leute mehr abholen musste. Also da war halt am Anfang die Angst, ja, es wird verglichen, personenbezogen vielleicht sogar, ja. Diese Themen gibt es dort in Asien überhaupt nicht. Ja. Ja. Das wird einfach durchgeführt. Ja.
Aber das ist tatsächlich, habe ich auch sofort drüber nachgedacht, weil das Potenzial hat ja die Technologie, so wie du es eben sagtest, da ist halt der Schichtarbeiter, der mal eben an der Schraube dreht und die Produktion aus Bequemlichkeit runterdreht oder warum auch immer. Aber es hat ja das Potenzial, dann auch mitarbeiterbezogen Kennzahlen zu generieren. Ist das tatsächlich ein Thema oder sagen die Mitarbeiter nach, ach, ist aber eigentlich auch total cool zu sehen, woran es jetzt liegt und ich habe das selber, die intrinsische Motivation, das jetzt zu verbessern.
Ja, wie immer im Leben, ja. Es gibt unterschiedliche Menschen, ja. Und nicht die das einmal grundsätzlich ablehnen, ja. Ist halt so, ja. Natürlich gibt es auch die sich hier ein bisschen sportlich messen wollen, ja. Die natürlich in ihrer Schicht die Besten sein wollen, ja. Gibt es natürlich auch, ja. Und ein guter Vergleich war immer dann, wenn ein Unternehmen wirklich Produktivitätsprobleme gehabt hat. Und das haben wir einmal erlebt, natürlich der Produktionsvorstand hat sich runtergestellt in die Produktion, ja. Und hat wirklich mitgeholfen und das Ganze sozusagen am Leben erhalten und versucht, einfach optimal zu produzieren. Ja. So, der war eine Woche da, jeden Tag in der Schicht, ja, in der Produktion. Ja. Nach einer Woche, ja, das war wirklich das Spannende, ja, war dann diese Kennzahl, die dann gestanden ist, ja, das war der Referenzwert für die Zukunft. Ja. Okay. Das ist möglich, ja. Und das haben viele Leute in der Produktion auch angenommen, ja, weil sie gesehen haben, dass sich jemand hier wirklich interessiert und ich arbeite da mal mit, ja, und was dann möglich ist. Ja. Ja. Und so war es auch eine Methode, halt einen Referenzwert an 10 zu gewinnen. Ja. Ja.
Ich habe einen guten Freund, der arbeitet auch so im Logistikbereich oder Lean Management macht er eigentlich. Und der hat mir mal erzählt, es gibt so ein Smiley-System. Also alleine, wenn du quasi die Performance einmal nach außen sichtbar machst, also schlechtes Smiley bedeutet unter Zielwert, neutrales, dass wir uns ungefähr da befinden und gutes Smiley darüber. Und er hat mir gesagt, dass er 7% Steigerung gebracht hat oder sowas. Alleine die Sichtbarkeit,
das
die man produziert.
Sehr, ne? Stimmt, ja. Ja, das ist eben der gleiche Kunde auch, weil der war so dahinter, ja, hat es auch mit Smileys probiert, ja. Na gut, alles schön und gut, bringt ein bisschen was, ja. Hat dann gemacht, hat er Steigerung, ja. Er hat nicht mehr Smileys dort visualisiert, sondern Geld, ja. Nach seiner Meinung, es ist die einzige Sprache, die Leute verstehen, ja. Okay. Und hat dann wirklich so eine Prämie auch davon abgeleitet und so weiter, ja.
Ja, super.
Das war dann wirklich noch einmal so ein Kick, ja.
Ja. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber überall müssen wir eigentlich dann die Produktivität sichtbar machen.
Sicher,
das ist dann das, was ihr könnt.
Und das in Echtzeit, ja, das ist so wichtig.
Genau, Realtime, wichtig. Ja, super. Mhm. Ja, schön. Nochmal so, also wenn ich jetzt wirklich mal Interesse habe und erstmal klein starten möchte, wo liege ich preislich, wenn ich erstmal bei euch hier einsteige? Kannst du das grob sagen?
Ja, wir haben so eine ein Pricing, das sich auf die Anzahl der integrierten Maschinen bezieht. Ja. Das sind so, beginnt so circa ab 100 Euro pro Monat pro Maschine. Und für größere Projekte gibt es meistens eine Flatrate pro Standort, weil man nicht einfach zusammenzählen möchte. Ja. Sind das 10 Maschinen, sind das 25, machen wir eine Flatrate. Ja.
Ja.
Und das funktioniert recht gut. Ja.
Also es ist so überschaubar. 100 Euro ausgeben, 3 Millionen einsparen, perfekt,
ja,
oder?
100 mal x, 100 mal, ein paar Maschinen sind schon mehr natürlich, ja. Ja. Aber ja, also das ist schon noch eine Arbeit danach, aber ja, das ist dann möglich, ja.
Super. Generell, das interessiert mich immer so, weil ich das so spannend finde, wie preisgetrieben ist so ein IoT-Projekt, weil man sieht ja eigentlich immer die Preise, also wenn ich heute irgendeinen Preis festlege für meine Dienstleistung, dann haben eigentlich die Kosten, die halbieren sich irgendwie alle paar Jahre mal, weil Datenverbindungen deutlich günstiger werden oder ich habe einfach neue Möglichkeiten und ich muss eigentlich immer mit dem Preismodell so ein bisschen arbeiten oder mit den Möglichkeiten, die ich habe. Wie siehst du das? Also meine Erfahrung ist eigentlich die, dass es sehr häufig preissensitiv ist. Ist das im Industrie-IoT-Bereich für dich auch der Fall oder wie siehst du das? Oder?
Ja, es ist für mich die Frage, wie die Lösung positioniert ist. Ja. Wie sozusagen eine Lösung einführen, die viele Unternehmensbereiche abdecken muss. Da kann es schon aufgrund der Integrationsarbeit, aufgrund des Engineerings schon nicht teurer werden, ja. Wenn man eher so Probleme an Standards denkt. Ja, ich will eine vernünftige Kennzahl haben und das sozusagen in einer Lizenz auch abbildbar ist, ohne viel Dienstleistung, ja, dann sind solche Projekte eigentlich vom Pricing her werden immer durchgeführt. Also gibt es da selten einen Diskussionspunkt. Ja.
Ja. Wobei, und das ist dann das Spannende, finde ich, weil da sieht man halt wirklich dann vielleicht den Unterschied zwischen Use Case, der auf Applikationslevel läuft, das heißt, ich habe Füllstände und der Klassiker ist ja oftmals so Müllcontainer, die halt verteilt sind, die ich überwachen möchte und dann plane ich halt meine Müllroute danach oder sowas und dann darf so ein Müllcontainer Überwachung mit Füllstand und das muss alles super gut und Batterie laufen, ne? Darf dann nicht mehr als 30 Euro kosten oder sowas, ne, damit sich das rechnet. Aber in eurem Fall ist es ja dann wirklich Produktionsüberwachung und das ist halt ein ganz anderes Level und bin auf Management-Level, wo ich dann einfach diese Kennzahlen auch generiere.
Ne? Ja, das Potenzial der Einsparung ist natürlich wesentlich größer. Es beginnt schon einmal, dass niemand mehr händisch Daten erfassen muss. Ja? Und wir haben es oftmals erlebt, dass Daten sozusagen auf einer Tafel aufgeschrieben werden. Ja? Die Information wird dann abfotografiert, ja. am PC mal ausgedruckt, ja. Das, was fotografiert worden ist. Diese Daten dann in Excel eingegeben werden. Dass da irgendein Bericht rauskommt, das Excel noch einmal ausgedruckt, ja. Und dieses Papier dann in die ERP-Abteilung zu faxen. Oder das ist unglaublich gewesen. Ja. Solche Dinge gibt's aber auch noch immer sozusagen.
Ja, ja, und das dann Echtzeit.
Also
ja.
Da gibt es viel, viel Potenzial, ja. Ja. An Kosten zu sparen. Ja.
Okay. Ja, sehr cool. Vielleicht nochmal auf Links 4. Das Geschäftsmodell dahinter ist, ihr kauft Maschinen, Equipment und verleiht es dann. Und du machst das zusammen mit deinem Sohn. Ja. Der ist jetzt, was hast du gesagt, 27. Wie ist das so, generationenübergreifend zu arbeiten?
Das war schon ein bisschen ein Weg, ja. er war der Antreiber von dieser Geschichte. Ah, cool. Ja. Okay. War echt cool, ja. So nach dem Motto, was könnte man mit diesen Daten, die du da hast, ja, mit diesem Know-how, wenn man Daten erfasst, noch machen? Und er hat eher diese betriebswirtschaftliche Ausbildung und naja gut, dann irgendwann müssen wir drauf kommen, ja, im Industriefremde, so wie Banken, Leasing und so weiter, haben diese Daten nicht. Ja. Das Know-how ist da, Daten entsprechend aufzubereiten und dann haben wir uns eben so doch über 1,5 Jahre über Inkubatoren und Förderprogramme und so weiter, Beratung, haben wir dann unser Geschäftsmodell gefunden. Und konnten dann auch mit den ersten Projekten dahinter, mit den ersten Pilotprojekten dahinter, die wir mit Banken und ein, zwei OEMs gemacht haben, haben wir dann auch erkannt, wir brauchen einen Finanzierer dahinter für diese Maschinen, der auch bereit ist, ein bisschen mehr Risiko einzunehmen. Ja. Die Banken sind hier viel zu restriktiv, ja, haben damit ein Problem. Und haben dann auf einer Finanzmesse in Frankfurt, wo wir auch präsentiert haben, das Thema Industrie 4.0 und Finance, haben wir einen Vortrag gehalten, einen Business Angel kennengelernt, der genau dem gemeint hat, das wäre ja was für einen Maschinenfonds. Ja. Mhm. Das wäre wirklich was Neues. Er kennt das nicht, ja. Gibt es scheinbar nicht. Ja. Aber mit den Daten, die wir hier erfassen, ja, könnte so ein Maschinenfonds wirklich was Innovatives sein, ja, und für Investoren, also institutionelle Investoren, ja, was Spannendes sein.
Okay, also es ist wirklich wie ein Fonds, wo ich sonst investieren kann. Also ihr sucht jetzt Investoren oder habt Investoren, die in diesem Fonds investiert sind. Und dieser Fonds kauft dann die Hardware, wirklich die Maschine.
Genau.
Und dahinter steckt ein Geschäftsmodell, dass die Daten dann daraus generiert werden und die Maschinen geleased werden.
Genau, ja. Also es ist schon eine Dreiecksbeziehung, ja. Hersteller, Endkunde, der die Maschine dann kauft, und Finanzierer. Mhm. Also unser Go-to-Market sozusagen ist zum Hersteller, weil der kennt natürlich seine Endkunden, weiß, wer eine Maschine braucht sozusagen.
Ja.
Das ist unser Multiplikator im Vertrieb. Und der Endkunde, der die Maschine eben anschaffen möchte, ja, hat zwei Probleme. Ja. Er will natürlich seinen Cashflow überhaupt jetzt besser steuern können. Und er will eine Maschine nicht immer auf seiner Bilanz haben. Ja.
Ja.
Das geht eigentlich nur mit dieser Pay-per-Use-Abrechnung. Ja. Und wir haben genau dieses Know-how. Ja. Wir können den Finanzierer sagen, die Performance der Maschine. Das wird nicht begleitet mit ein paar so Sicherheitsthemen. Ja. Es muss unverfälschbar sein. Und wir messen auch begleitende Prozesswerte, zum Beispiel den Strom, ja, um wirklich zu sagen können, bei dem Stromverbrauch kann er das produziert haben. Ja. Das ist plausibel. Ja.
Ah, ja, ja.
Also er kann es da nicht und so weiter. Ja.
Ja.
Und
gibt es übrigens auch IO-Link-Sensoren.
Ja, I know, ja. Super, ja.
Genau.
Und ja, genau. Also die Zeitschiene schaut es da so aus, dass dieser Maschinenfonds bis Ende des Jahres rechtlich aufgesetzt sein wird.
Mhm.
Und parallel akquirieren wir Investoren für diesen Maschinenfonds. Und so, dass wir ungefähr in Q1, Ende Q1 2021 ja, hier live gehen werden, ja, und die ersten Maschinen ankaufen und weiter vermieten. Ja. Und es ist natürlich schon ein globales Geschäftsmodell, ja, weil Maschinen werden überall auf der ganzen Welt benötigt. Ja.
Klaro, ja. Wollte ich gerade fragen, also es ist dann nicht nur in Österreich, sondern
nicht nur in Österreich,
ja, hauptsächlich zu klein.
Ja.
Auch im deutschsprachigen Raum.
Deutschsprachig und wenn das gut läuft, ja, dann wollen wir natürlich schon globaler denken, ja, und je nachdem, welche Investoren wir bei Links vor noch das Interesse haben, da mitzumachen, ja, wird dann der weitere Fahrplan sich ergeben. Ja,
ja, sehr cool.
Das ist echt cool.
Also sehr spannend, habe ich so noch nie gehört. Und also wie du sagtest, der erste Maschinenfonds.
Ja, also linksvor.io, ja.
Ja, genau.
Da gibt es
mehr. Also man findet euch unter links, L-Y-N-X, 4.
L-I-N-X,
links,
ja. 4.io, ja.
Ja, also L-I-N-X,
4.io.
Genau, ja. Und die andere Website ist mem-365.com.
Genau. Ja. Und für alle, die wirklich so IO-Link affin sind, ja, haben wir auch betreiben wir auch eine Seite, die nennt sich jetzt io-oee.com, und dort geht es wirklich um die Technologie IO-Link in Verbindung mit OEE.
Ja, sehr schön. Gut. Und ich glaube, LinkedIn findet man nicht auch, wenn man, ne?
Yes.
Ja, cool. Ja, tolle Geschäftsmodelle, sehr spannend. Vielleicht nur so ein paar generelle Fragen. Du bist so seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren Unternehmer? Wahrscheinlich 30, 40 Jahren schon.
Ja, 20 sind es auch, ja.
Ja, 20. Genau. Was fasziniert dich da so dran, am Gründer sein, am Unternehmer sein? Wo sind die Vorteile, Nachteile?
Naja,
willst du es wieder so machen?
Ich will einiges natürlich nicht mehr so machen, wie ich es gemacht habe. Ja. Man lernt natürlich aus Fehlern, keine Frage. Ja. Das Spannende ist ja, man kann nicht gestalten. Ja. Und umso länger man das macht, umso mehr Marktkenntnisse hat man, umso besser versteht man auch seine Kunden, versteht die Schmerzen des Kunden. Und darüber kann man eine Lösung bauen, die dann im besten Fall auch erfolgreich wird natürlich. Ja,
ja, ja, toll. Ja, ich finde das auch so spannend, weil du halt wirklich zeigst mit diesen Modellen, was IoT-Lösungen dann auch wirklich bringen können. Es ist nicht nur, ich messe meinen Füllstand mit irgendeiner Applikation und habe dann in meinem Handy irgendeine E-Mail oder kann das Dashboard sehen, sondern es ist halt wirklich tiefe Integration, Kennzahlen, Daten, damit arbeiten, Performanceverbesserung, Effizienzverbesserung. Das ist ja eigentlich das, was nachher wirklich den Value im IoT bringt, das ist zumindest meine Überzeugung.
Genau, und der Weg dorthin muss immer sein, keep it simple as possible. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Keiner will sich mit großen IT-Projekten herumschlagen bei sowas. Es ja. muss wirklich ganz einfach sein, das aufzusetzen. Ja. Und der Nutzen muss natürlich nachvollziehbar sein. Und dann werden solche Projekte auch global ausgerollt.
Ja. Genau. Also ihr fangt wahrscheinlich immer lokal an mit einer Anlage oder einer Fabrik, die ihr dann anschließt. Und genau. Wenn das klappt, dann rollen die das immer weiter aus, selber. Ne?
Genau, das Toll. Ist der Punkt. Ja. Also der Kunde sucht dann jemanden aus seiner Organisation, ja. der daran Spaß hat, der gern ein bisschen mit Kennzahlen was tut, der aber auch einen Bezug hat zur Produktion, zu Maschinen. Ja. Ja. Und den schickt er dann sozusagen auf die Reise zu den nächsten Standorten.
Ja, ist für uns auch den Vertrieb. Ja. Ist ja eigentlich perfekte agile Arbeitsweise, immer in Zyklen, immer in Iterationen, immer weiter und ich kann immer weiter draufsetzen.
Ja. Ja, das war aber auch ein Weg.
Ja, also klar.
Wirklich,
ja natürlich.
Das war am Anfang ganz, ganz anders. Ja.
Genau. Thema Inspiration. Hast du irgendwelche Quellen? Wo ziehst du dir das so her? Bücher oder Blogs oder Podcasts oder was machst du so? Oder einfach nur Gespräche mit Menschen? Im Moment nicht ganz so.
Ja, einfach. Der Fokus ist halt immer den Nutzen. Ja. Was kann eine technische Lösung für den Nutzen bringen? Ja? Ja. Und welche Schmerzen kann ich damit lösen? Ja?
Ja.
Und so versucht man halt dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und wichtig ist für uns natürlich, es ist kein Projekt, kein einmaliges Projekt ist, es muss immer ein Geschäftsmodell dahinter sein, dass man wirklich skalieren kann, dass man vielfach anwenden kann. Ja,
ja, okay, gut. Vielleicht noch, ich meine, du kennst jetzt die letzten 10, 20 Jahre im IoT-Bereich. Wenn du so nach vorne blickst, 10 Jahre weiter, wo sind wir da? Was wird sich ändern aus deiner Sicht? Was sind so die größten Veränderungen, die du vermutest?
Also ich glaube, es wird nicht allzu viel verändern. Ja. Ja, okay. Ich glaube, es wird eher diese Datenintegration mehr werden, aber ich sehe jetzt da keine große Änderung. Ja. Warum? Weil einfach die Menschen, die hier mitarbeiten, es hier einfach oftmals auch an der Ausbildung, an der Qualität scheitert, um wirklich große Schritte zu machen. Es kann, glaube ich, geht nur in vielen, vielen kleinen Schritten.
Mhm.
Das habe ich ein bisschen erlebt. Ja.
Ja, okay.
Also die Akzeptanz braucht seine Zeit und es muss auch jeder mitziehen, mitmachen können und es braucht einfach seine Zeit. Ja.
Ja. Muss gelernt werden.
Ja. Und man muss Rücksicht nehmen auf jede Person in der Kette. Ja, das ist einfach so. Ja. Deswegen sehe ich nicht allzu große Schritte in der Zukunft, ja, sondern viele, viele kleine Schritte.
Ja. Ich finde das auch immer spannend, eigentlich, weil im Industriebereich die Lebenszyklen von so Maschinen oder Sensoren das sind ja teilweise 20, 30, 50 Jahre. Deshalb kann ich eigentlich nur nachrüsten oder in kleinen Schritten iterativ ein bisschen was verbessern, aber der große Coup, dass ich ja wirklich jetzt auf Greenfield, also auf blanker Wiese was neu entwickeln kann, ist ja oftmals nicht da. Ne? Außer BMW setzt sich mal hin und sagt, okay, wir machen jetzt hier eine super Linie, die halt total digitalisiert ist oder so. Ne? Oder Bosch hat das,
glaube ich. Wird sicher vorkommen, ja.
Klar.
Aber in der größeren Ausprägung geht vieles nur mit kleinen Schritten, ja, weil das braucht seine Zeit, ja, um Lösungen zu etablieren. Ja,
ja, genau. Dann glaube ich, das ist somit die abschließende Frage, finde ich auch nochmal ganz spannend. Letzten Jahre, wir haben Blockchain gehört, wir haben sowieso Thema Digitalisierung, Industrie 4.0, aber ganz großes Thema KI oder AI, Machine Learning Algorithmen, Drohnen, virtuelle Realität, Augmented Reality, alles so Schlagworte, die alle diese Hype-Kurve entweder schon durch sind und gerade an der Talsohle oder, also alles sehr viele Hype-Themen. Aber sag mal, wenn ich dir jetzt 1 Milliarde Euro zur Verfügung gebe, wo du investieren darfst, was findest du mit so das spannendste Thema von dem, was wir so gehört haben jetzt?
Du meinst in Bezug auf IoT oder?
Ja, oder Technologie generell.
Ja. Ja. Boah, gute Frage, ja. ja, vielleicht, es wird aber nicht genügen, 1 Milliarde, diese selbstfahrenden Autos, ja, und solche Themen, ja, ja, würden natürlich schon die Lebensqualität von vielen stark verbessern. Also, ja, in Technologie, die vielleicht, ja, die Lebensqualität von Menschen verbessert, ja.
Ja, okay.
Also, sehr schön. Wirklich das große Thema auch, Umwelt, Lärm vielleicht, ja, ist auch immer wieder ein Thema, ja, bei vielen, ja.
Ja.
Also in der Richtung, ja.
Lärm, weil Elektroautos dann einfach...
Naja, es gibt vor allem in Städten, ja, das sieht man immer wieder, ja, diese Belastung, ja, durch, nicht nur durch Umweltverschmutzung, sondern auch durch Lärm eben, ja, das ist schon Dinge, die man lösen sollte, glaube ich.
Ja, ja, definitiv. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Wie gesagt, man findet dich unter LinkedIn und mim-365.com, linx4.io. Da findet man euch. Und ja, toll, dass du jetzt im Ökosystem dabei bist. Und ich denke, wir werden noch viele Projekte miteinander machen.
Wir werden viele Projekte skalieren, ja.
Ja, super, alles klar. Vielen Dank.
Danke auch, Christian.